die Presse.
We have been abused really for a long time and we will be abused no longer.
Wir wurden ausgenutzt wirklich für eine lange Zeit und wir werden nicht länger ausgenutzt werden. Das ist das Zitat, das wir gerade gehört haben von US-Präsident Donald Trump. Sie haben ihn wahrscheinlich erkannt. Und Trump drohte am Mittwoch einmal mehr mit neuen Zöllen. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist, unserem täglichen Nachrichtenpodcast. Mein Name ist Clemens Patek. Schön, dass Sie dabei sind. Dass es mit der US-Wirtschaft nicht ganz so rosig läuft, erkennt sogar Trump selbst an, der lieber von einer Übergangsphase spricht. Für Aufsehen sorgten etwa Prognosen der regionalen Notenbank der Fed in Atlanta. Für das erste Quartal wird dort mit einem Quartalswachstum von minus 2,8% gerechnet. Und das ist ein drastischer Richtungswechsel der Prognosen. Und auch der Arbeitsmarkt kühlt ab, wobei beim sprunghaften Anstieg von Entlassungen Trumps Effizienzbehörde durchaus einen großen Anteil hat. Ein großes Problem ist allerdings auch die Verbraucherstimmung. Das Konsumentenbarometer des Instituts Conference Board fiel um 7 Punkte und das ist der tiefste Stand seit Juni 2024. Welche Ziele verfolgt Trump mit seinen Zolldrohungen? Wer profitiert und wer sollte sich Sorgen machen? Und geht es der Wirtschaft in den USA tatsächlich nicht mehr so blendend? Darüber und über die gerade frisch geprägte Wortschöpfung Trump Session rede ich mit meinem Kollegen Aloysius Wiedmann aus der Wirtschaftsredaktion der Presse. Was wir jetzt besprechen, das kann innerhalb von kürzester Zeit eigentlich schon wieder ganz, ganz anders sein. Das könnte man ein wenig als Zusammenfassung der Amtszeit Trump generell sagen. Hat Trump da wirklich schon einen Handelskrieg gestartet oder ist das so eine Art erster Vorgeschmack?
Ich meine, Krieg ist ein starkes Wort. Es ist auf jeden Fall ein Handelskonflikt und alles spricht dafür, dass er weiter eskaliert. Insofern kann man schon sagen, dass er den Krieg mal gestartet hat, aber die großen Gefechte, die kommen wahrscheinlich erst. Wir wissen ja auch, dass die letzten 2 Monate waren, wie du schon gesagt hast, ein Hin und Her, ein Hickhack, angekündigt, letzte Momente wieder zurückgenommen, die Zölle gegen Kanada und Mexiko beim ersten Mal, beim zweiten Mal dann teilweise wieder zurückgenommen. Jetzt gibt's die Stahl- und Aluminiumzölle. Kanada hat Postwenden Gegenzölle verhängt, Europa hat Gegenzölle angekündigt. Abseits davon hat Trump auch schon 2-mal an der Zollschraube in Richtung China gedreht. Da gab es auch schon Gegenmaßnahmen. Es läuft in eine eskalatorische Richtung, kann man schon sagen, glaube ich.
Was ist denn da die Strategie von Donald Trump, sofern es eine gibt? Oder ist Unberechenbarkeit eine Strategie?
Man hat ja so ein bisschen auch gehofft, dass es einfach der Mad King ist, den man nicht berechnen kann. Es ist viel Wahnsinn drin, würde ich mal sagen, aber schon auch ein bisschen Strategie. Ich habe letztens zum Beispiel länger mit einer US-Handelsökonomin gesprochen, Inu Manaka ist die, kann man auf der Presse-Website auch nachlesen, war sehr spannend. Und die meinte halt zum Beispiel, dass es schon Sinn ergibt, dass Trump hart gegen Verbündete vorgeht. Also vor allem jetzt mal Mexiko und Kanada, Länder, die sehr abhängig von den USA sind, die einen absolut größten Teil ihrer Exporte ins große Nachbarland schicken, weil da weiß Trump einfach, die kommen zum Tisch, da kann man verhandeln, da wird ein Deal möglich sein. Bei Systemgegnern wie China muss man schauen, wie die reagieren, deswegen fasst er die wesentlich vorsichtiger an. Europa wird man jetzt sehen. Ich meine, Europa ist ein nochmal viel, viel größerer Block als Mexiko und Kanada. Das sind, Europa hat auch ganz andere Waffen gegenüber den USA. Man muss schauen, wie sich das entwickelt. Natürlich gibt es auch einerseits, also die dahinterliegende wirtschaftspolitische Strategie ist, ich möchte reindustrialisieren. Mich stört das, dass wir in den USA mehr importieren, als wir an Waren exportieren. Wenn ich Zölle hochfahre, dann bedeutet das, dass Importe teurer werden. Das ist ein Wettbewerbsvorteil für inländische Produzenten und ein Anreiz halt im Zweifel im Inland zu produzieren. Das ist die Strategie hinter dem, also die wirtschaftspolitische Strategie hinter diesem Protektionismus. Und dann, das haben wir bei Kolumbien zum Beispiel gesehen, das war ein sehr, sehr eigenartiges erstes Ziel im Zollstreit. Da hat man gesehen, inwiefern Trump halt auch einfach Politikfelder vermischt. Da ging es um Abschiebungen, um Migrationspolitik und wenn Kolumbien nicht kuscht, so die Botschaft, dann machen wir halt Zölle. Kolumbien ist auch ein Beispiel für ein sehr von den USA abhängiges Land, das einlenken musste.
Jetzt hast du die theoretischen Vorteile sozusagen von Zöllen ganz gut erklärt. Eine Unterstützung von US-Unternehmen, Make America Great Again, so sieht man das. Aber jetzt habe ich von keinem Experten gelesen, gehört in der Vorbereitung für heute, der sagt, ja, das ist mittelfristig, langfristig sinnvoll aus irgendwelchen Gründen. Wie wird sich denn das jetzt auswirken auf die US-Wirtschaft?
Also Man muss schauen, also es kommt darauf an, wie, also die Zölle jetzt, die am Mittwoch in Kraft getreten sind, das sind ja ganz, ganz spezifische Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. Wenn Trump bei spezifischen Zöllen bleibt, die konkrete Industrien praktisch ins Visier nehmen, dann ist der Schaden nicht so groß. Das letzte Mal, als die USA universelle Zölle eingehoben hat, das waren die sogenannten Smoot-Hawley-Zölle in den frühen 30er Jahren, hat das die USA in eine sehr tiefe Rezession gestürzt. Das war ein wesentlicher Verstärker der Great Depression damals. Und es hat sehr lange gedauert, bis die USA da wieder rauskamen. Das heißt, Zölle grundsätzlich verteuern den Welthandel. Sie machen Importe teurer, sie treiben die Inflation. Protektionismus bedeutet auch, dass inländische Industriebetriebe weniger Wettbewerb, globalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Das heißt, es kann auch ein Innovationsdämpfer sein. Sie typischerweise rüstieren sie dann nicht mehr so gut auf den Weltmärkten. Es gibt wenige Beispiele, wie zum Beispiel in Ostasien, Korea, Singapur, Länder, die praktisch sogenannte Erziehungszölle genutzt haben, um strategisch wichtige Industrien hochzuskalieren und dann die Zölle wieder abzubauen und dann praktisch massiv konkurrenzfähig zu sein. Meistens führen Zölle einfach eben, wie gesagt, dazu, dass alles ein bisschen teurer wird, dass Innovation sich einbremst, dass der internationale Warenverkehr teurer wird und alle ein bisschen oder auch stark davon wirklich negativ betroffen sind. Und wenn man dann noch einen eskalierenden Handelskonflikt hat, wo praktisch dann Zölle gegen Zölle bedingen und dann wieder gegen Zölle, wie Trump ja versprochen hat, diese sogenannten reziproken Zölle, dann haben wir halt dieses, Ökonomen nennen das Zolleskalation. Also mit jedem Mal, wo ein Produkt ist ja meistens, da stecken ganz viele Vorprodukte drin und oft sind die Wertschöpfungsketten über viele Länder verteilt. Und wenn da bei jedem Grenzübertritt wieder ein kleiner Zoll draufkommt, dann muss gar nicht so hoch sein, weil wir bei 25% Stahlzöllen von wirklich hohen Zöllen sprechen. Wenn da jedes Mal wieder ein Zoll draufkommt, läppert sich das zu einem ziemlichen Betrag zusammen am Ende.
Die Situation ändert sich ja wirklich von Tag zu Tag. Es werden Zölle angekündigt. Am Abend gibt es einen Anruf von der mexikanischen Präsidentin zum Beispiel und dann sind die Zölle wieder weg und am nächsten Tag ist es wieder anders. Wie kann ich mir denn die Situation am Zoll wirklich vorstellen? Hast du da eine Idee? Wie geht man denn bürokratisch mit so etwas um? Das muss doch auch die Lieferketten und alles auch verzögern oder ist das heutzutage schon so digitalisiert, dass das schnell geht?
Die Zollbehörden sind einmal grundsätzlich understaffed in Europa. Wie das in Amerika ist, das weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die overstaffed sind, vor allem nicht nachdem Elon Musk mit der Kettensäge über die Bundesbehörden drüber gefahren ist. Natürlich schafft dieses Hin und Her vor allem extreme Unsicherheit. Also wir haben das auch schon gesehen, zum Beispiel jetzt erwägt Trump zum Beispiel auch Zölle auf Kupfer. Was passiert, das ist auch mit Industriegütern passiert, gleich nachdem Trump die Wahl gewonnen hat, weil wir wussten ja, dass er das mit der Zollkeule ernst meint. Er hat es ja in der ersten Amtszeit auch ernst gemeint, dann kam Covid und er konnte seinen Zollkrieg nicht wirklich führen, aber es war klar, dass Zölle kommen. Und was passiert ist zum Beispiel, dass Unternehmen in den USA ihre Lager füllen, damit sie zumindest unmittelbar nicht so sehr auf Importe angewiesen sind, dass Unternehmen auch teilweise einfach anfangen, Entscheidungen aufzuschieben, abzuwarten, weil man stellt jetzt nicht eine Fabrik in die USA, nur weil ein US-Präsident, der 4 Jahre gewählt ist, einen Zollkrieg führt, weil eine Fabrik ist ein 20, 30, vielleicht 40 Jahre Commitment und macht halt nur Sinn, wenn man ein bisschen abschätzen kann, wie es dann auch perspektivisch weitergeht. Das heißt, diese Unsicherheit, die bremst die Unternehmen, die Wirtschaftsaktivität und das sehen wir ja jetzt auch schon in den diversen Stimmungsindikatoren in den USA.
Da sind wir jetzt eh schon quasi in der Mitte des Themas der US-Wirtschaft, was das schon für Auswirkungen hat oder haben könnte. Jetzt wurde von Medien zuletzt der Begriff Trump-Session geprägt. Ein, finde ich, nicht so gelungenes Kofferwort aus Trump und Rezession. Ja, wie geht's der US-Wirtschaft? Ist es wirklich schon so weit, dass wir über eine Rezession in den USA sprechen müssen?
Nein, so weit ist es noch nicht, aber es gibt zum Beispiel, es gab eine Modellrechnung, eine automatisierte erstellte Modellrechnung einer Bank im Notenbankensystem in den USA, die tatsächlich eine Rezession heuer in Aussicht gestellt haben. Das Weiße Haus rechnet mit einem Wachstum von nach wie vor irgendwo bei 2% oder drüber. Zuletzt ist die US-Wirtschaft um 3% gewachsen. Das hängt alles ein bisschen damit zusammen, wie vorhin eben schon gesagt, welche Industrien dann wie konkret von Zöllen in welcher Höhe betroffen sind und wie das Ausland zurückschlägt mit Gegenmaßnahmen. Man kann aber auf jeden Fall sagen, dass Trump vor allem den USA schadet, weil zum Beispiel ist die Industrie in den USA sehr stark von Aluminium- und Stahlimporten abhängig. Das ist, sind Vorprodukte für ganz, ganz viele Industrieprodukte, die werden halt entsprechend teurer werden. Das treibt die Inflation. Wenn die Inflation steigt, dann kann die Notenbank die Zinssenkungen nicht so schnell vollziehen. Während die Europäer das zum Beispiel machen, was den Zinsabstand zwischen der Eurozone und den USA vergrößert, was den Dollar praktisch im Vergleich zum Euro wiederum aufwertet. Das heißt, nicht nur werden dadurch europäische Importe wieder billiger und der Zolleffekt ist ein Stück weit wieder konterkariert, die Amerikaner verlieren zusätzlich noch Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt, weil sie ja teurer werden durch den gestärkten Dollar. Dann kommt noch dazu, dass die amerikanischen Exporteure, die haben ja kein Interesse daran, dass zum Beispiel Kanada oder Mexiko durch hohe Zölle in eine Rezession gestürzt werden, weil das bedeutet, ich verkaufe dort auch weniger, wenn die Wirtschaftsleistung in diesen Ländern einbricht. Das heißt, von Größenordnungen können wir noch nicht reden. Wir können auch noch nicht sagen, inwiefern jetzt die Trump-Politik die Inflation schon treibt, weil die letzten Zahlen, die wir haben, sind vom Februar. Im Februar lag die Inflation knapp unter dem Wert vom Jänner. Sie lag bei 2,8%, aber da ist das alles noch nicht mit drin. Also da muss man jetzt noch ein bisschen warten, um wirklich zu sehen, welchen Pfad mit Blick auf Wachstum und Inflation die USA einschlagen. Aber es gibt Leute, die reden von Stagflation.
Stagflation, magst du noch in einem Satz für mich nochmal erklären, was das bedeutet?
Das ist, was wir bei uns in Europa so ein bisschen gesehen haben in letzter Zeit, einfach eine Wirtschaft, die nicht wächst, bei gleichzeitig erhöhter Inflation, weil das ist für die Notenbank ein doppeltes Problem, weil wenn ich die Zinsen senke, Stimulus für die Wirtschaft, dann heizt sich auch die Inflation an. Wenn ich die Zinsen hebe, um die Inflation abzubremsen, würge ich auch die Wirtschaft ab. Das ist so ein bisschen ein zweiköpfiger Drache gegen den Notenbanker, der sehr ungern kämpfen, weil er ein bisschen grauselig ist und grausam.
Der Drache Stagflation. Machen wir nochmal einen Blick nach Europa, wenn wir quasi eh schon ein bisschen da sind. Noch hat uns Trump oder beziehungsweise die Europäische Union noch nicht intensiv mit Zöllen in den Blick genommen. Man rechnet aber damit, dass es im April soweit sein kann. Womit ist denn da zu rechnen?
Ich meine, das schärfste Schwert, das Trump hat, sind natürlich Zölle, die sich gegen die europäische Automobilindustrie richten. Wobei die vor allem die Mexiko-Zölle eh auch die europäische Autoindustrie betreffen, weil die ja vielfach in Mexiko für den US-Markt produziert. Um ganz, ganz ehrlich zu sein, es ist so ein bisschen Kaffeesud lesen. Man weiß, dass was kommt, man weiß nicht genau, was kommt. Man weiß so ungefähr, was Trump an den Handelsbeziehungen mit Europa stört. Das ist einerseits eben dieses große Handelsbilanzdefizit. Das könnte man, also das muss man nicht mit Zöllen lösen, das kann man auch einfach wegargumentieren, indem man sich die Handelsverflechtungen der beiden Blöcke ein bisschen genauer anschaut, weil ja, Europa exportiert wesentlich mehr Waren, als es aus den USA importiert. Gleichzeitig exportieren die USA wesentlich mehr Dienstleistungen nach Europa als umgekehrt. Das heißt, da schließt sich diese Lücke schon ein bisschen. Und wenn man dann noch so Dinge wie zum Beispiel Gewinne aus europäischen Töchtern, europäischen Niederlassungen, die nach Amerika fließen, hinzurechnet, dann schließt sich diese Lücke weitestgehend. Also so unausgeglichen ist die Handelsbeziehung gar nicht. Wir haben nur offensichtlich unterschiedliche Stärkefelder. Trump will das nicht sehen. Er will reindustrialisieren. Deswegen sind ihm die Dienstleistungen wurscht, beziehungsweise will er seine Position, die US-Position im Dienstleistungssektor noch stärken, weil im Wesentlichen sind das ja die großen Tech-Konzerne, auf die wir angewiesen sind in Europa. Und die stören sich bekanntermaßen an den EU-Regularien und haben sich auch deshalb wohl hinter Trump zusammengeschaut, weil sie hoffen, dass er erreichen kann, dass Europa da ein bisschen Nachsicht wird, was Datenschutz, Datenverarbeitung und so weiter betrifft. Und dann gibt es halt noch Vorwürfe, die sind einfach kompletter Blödsinn, muss man sagen. Wie zum Beispiel, dass die Mehrwertsteuerbenachteiligung für US-Firmen sei in Europa. Ja, das muss man zur Kenntnis nehmen, dass er das behauptet. Wenn er uns dafür mit Vergeltungsmaßnahmen belegen will, dann muss man halt zurückschlagen, weil es ja.
Und wenn wir schon ein bisschen beim Kaffeesudlesen sind und ich hau noch ein Klischee raus von der Krise als Chance, birgt es auch Möglichkeiten für Europa, sich zu anderen Regionen der Welt hinzuwenden, oder ist das jetzt sehr optimistisch von mir gedacht?
Ich meine, die Möglichkeiten hätten wir sonst auch gehabt.
Wohl wahr.
Also wir hätten ja schon lange in Richtung Mercosur, Südamerika zum Beispiel öffnen können.
Eben, hört man aber jetzt zuletzt eigentlich nichts davon oder wenig.
Genau, es ist halt, jetzt muss man mal abwarten, was passiert, wenn das Mercosur-Abkommen ist fertig verhandelt. Chance, ich meine, die Chance ist vielleicht am ehesten noch im Bereich der europäischen Sicherheit. Also es fühlt sich schon einfach falsch an, oder? Also wir wussten immer theoretisch, dass wir von den USA abhängig sind, auch was die europäische Sicherheit betrifft. Jetzt fühlen wir mal am eigenen Leib, was das bedeutet und inwiefern so eine Abhängigkeit auch zum Problem werden kann. Also wenn wir da als Europa einfach ein eigenständiger globaler Player werden in einer zunehmend fragmentierten Welt, dann ist das vielleicht tatsächlich eine Chance. Aber über den Atlantik, wenn ich mich richtig erinnere, da fließen jedes Jahr, oder zumindest 2023 flossen Waren und Dienstleistungen im Wert von 1,5 Billionen Euro. Also es gibt kein größeres Volumen zwischen zwei Blöcken. Und wenn da jetzt Handelshürden hochgezogen werden, ist das als Chance zu bezeichnen, tue ich mich da ein bisschen schwierig. Und alles, was daran unter Anführungszeichen Gutes dabei entsteht, eben Europa, das selbstbewusster wird, eigenständiger in Verteidigungssachen, offener mit Blick auf andere Weltregionen, hätte ja sonst auch entstehen können.
Ich fasse zusammen, ein Handelskrieg nützt niemandem etwas, oder?
Das kann man genauso sagen, ja.
Und alles klar.
Vermutlich verlieren auch am Ende die, die ihn angezettelt haben.
Dann sage ich vielen Dank, lieber Louis, für deine Einschätzungen. Danke.
Danke.
Wir werden also sehen, welche Zölle da auf Europa und die Welt noch zukommen. Ich darf an dieser Stelle auf die Shownotes hinweisen. Dort finden Sie die jüngsten Texte von Aloysius Wittmann und für Wirtschaftsthemen generell. Sie wissen es natürlich, Sie finden unter diepresse.com/economist alle aktuellen Infos und Themen. Mein Name ist Clemens Patek. Feedback nehmen wir gerne unter podcast@diepresse.com entgegen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.